Übermorgen ist es soweit. Der neue Fahrplan für den Sommer und Winter 1963 tritt in Kraft. Zahlreiche neue und schnellere Züge werden dann die Länder und Städte Europas verbinden.
Klingt gut? Also ich finde schon. Allerdings werden Sie bemerkt haben, dass hier vom Jahr 1963 die Rede ist. Das war ein Jahr, in dem es offenbar viel Grund zur Freude gab über neue, schnelle Zugverbindungen zwischen Rom und Kopenhagen zum Beispiel, aber auch zwischen Hamburg und Barcelona oder Hamburg und Avignon.
Die Züge fahren mit Geschwindigkeiten bis zu 140 Stundenkilometern. Da vergeht sogar beim Essen die Zeit wie im Fluge. Attraktive Stewardessen servieren in diesen Zügen von beinahe amerikanischem Zuschnitt die Mahlzeiten, während draußen die Landschaft vorüberfliegt.
Schnell, komfortabel und sogar umweltfreundlich quer durch die EU. So könnten Bahnreisen in Europa ja auch heute aussehen. Die Realität ist nur leider oft eine andere. Denn egal ob beim Gütertransport oder im Personenverkehr, auf der Schiene sind nationale Regelungen immer noch wichtiger als die europäische Zusammenarbeit. Und das ist heute hier unser Thema in der Europa-Schwerpunktreihe, die wir ja diese Woche in der Weltzeit haben.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und warum das mit der freien Fahrt auf Europas Schienen immer noch so hakt, das hat sich unser Reporter Martin Reischke angeschaut.
Jiří Rubín ist müde. Es ist kurz nach 3:30 Uhr morgens, mitten in der Nacht. Der Tscheche mit deutschem Lokführerschein steuert den Güterzug Nummer 44399 von Hamburg nach Jetschin, gleich hinter der deutsch-tschechischen Grenze. Knapp 700 Meter lang ist der Koloss, beladen mit Containern voller Autokarosserien, Schrauben, Gummireifen und Fitnessgeräten. Gerade musste Rubin nördlich von Berlin mehrere Stunden darauf warten, dass die Strecke Richtung Tschechien für seinen Zug freigegeben wird. Nun geht es endlich weiter.
So, jetzt wir fahren mit Vorsprung 18 Minuten, minus 18, minus 18 Minuten, ja. Und planmäßige Ankunft in Tschechien Hauptbahnhof 9:48 Uhr, ja. Das wir schaffen. Wenn die Strecke verstopft, dann wir schaffen das.
Sagt Rubin, den so leicht nichts aus der Ruhe bringen kann. Der Tscheche ist Eisenbahner mit Leib und Seele. Er zeigt Bilder von Ausfahrten seines Dampflokvereins, die er regelmäßig in Tschechien organisiert.
Ich liebe alte Technik, ich liebe alte Lok, die Dampflok, ja, Dampfmaschine. Ja, das ist faszinierend, die Kraft, ja, Rauch, die Schiene. Ja.
Tatsächlich haben im europäischen Schienenverkehr Elektro- und Dieselloks zwar längst die Dampflokomotiven abgelöst, doch ansonsten geht es oft noch zu wie vor 100 Jahren. Denn während auf der Straße der grenzenlose Warenverkehr längst gelebte Realität ist, herrscht auf der Schiene noch immer eine Kleinstaaterei, die mit der europäischen Idee wenig zu tun hat.
Wenn wir einen Verkehr haben, was zum Beispiel in Belgien beginnt und nach Rumänien geht, dann brauchen wir meistens eine Bahn, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen für Belgien, dann ein zweites Verkehrsunternehmen für Deutschland, dann sehr oft ein drittes für Österreich, dann viertes für Ungarn, dann noch ein anderes für Rumänien. Also wir hätten hier 5 Bahnen, die wie in einem Staffellauf jeweils an den Grenzübergängen sich die Wagen übergeben. Und da wird immer eine neue Lokomotive angespannt, wie ein Pferd vor der Kutsche. Und ein neuer Lokführer kommt und die Wagen werden dann gezogen.
Erzählt Alexandra Röhricht vom Logistikdienstleister Forvardis. Dass ein Zug oft nicht einfach die gesamte Strecke durchfahren kann, liegt an zahlreichen Hindernissen, die auf der Strecke lauern. Denn anders als bei LKWs müssen Lokomotiven in jedem einzelnen Land neu zugelassen werden. Und wer eine Lokomotive lenkt, muss ein wahres Sprachgenie sein.
Der Lokführer muss die Sprache des Landes sprechen. Auf dem Niveau B1, das ist ein ziemlich hohes Niveau. Ein LKW-Fahrer muss jetzt keine Sprachzertifikate vorlegen. Beim Lokführer ist es so, weil leider die nationalen Infrastrukturbetreiber Das ist die Debenetz in Deutschland. Die sprechen alle nur ihre Nationalsprache. Leider hat sich jetzt im Schienengüterverkehr nicht wie im Airline-Betrieb Englisch nicht als die Hauptsprache durchgesetzt. Das ist so, als ob die Piloten immer nur in der Muttersprache mit dem Tower reden könnten. Das ist unvorstellbar heutzutage.
Nicht so im Schienenverkehr. Die Gewerkschaften wehren sich gegen Englisch als Verkehrssprache im Bahnbetrieb. Sie fürchten Lohndumping durch ausländische Kolleginnen und Kollegen und haben Sicherheitsbedenken. Aber auch Arbeitgeber aus der Branche sind skeptisch, weil sie schon jetzt kaum noch qualifiziertes Personal finden. Höhere Sprachanforderungen könnten die Situation noch verschärfen. Hat das Eisenbahnverkehrsunternehmen, kurz EVU, dann endlich einen polyglotten Zugführer gefunden, ist trotzdem an der Grenze oft Schluss. Denn selbst in Deutschland sind nicht einmal die Hälfte aller Grenzübergänge im Zugverkehr elektrifiziert.
Bei den Grenzübergängen, die nicht elektrifiziert sind, da fährt man genau mit einer E-Lok bis zur Grenze und dann muss man lokal ein anderes EVU finden, was eine Diesellok hat. Das heißt, diese Diesellok wird dann vor den Zug gespannt, die Elektrolok fährt wieder weg und diese Diesellok zieht den Zug über die Grenze, wo dann das nächste EVU kommt, wieder mit einer Elektrolok und übernimmt. Das heißt, ich brauche dann einen Akteur mehr in der Mitte, um einfach nur über die Grenze zu kommen.
Es könnte so einfach sein. Aber das Gegenteil ist der Fall, auch weil nationale Eisenbahnbehörden lieber ihr eigenes Süppchen kochen. Der Mann, der diese Situation ändern soll, heißt Josef Doppelbauer und ist Direktor der Europäischen Eisenbahnagentur ERA. Am Anfang seiner Amtszeit hat die Behörde alle nationalen Regeln im Bahnsektor aufgelistet. Der Regelkatalog wurde ziemlich dick.
Ja, man kriegt nur schlechte Laune, wenn man das macht,
sagt Doppelbauer. Das Verhältnis zwischen Europäischer Eisenbahnagentur und den nationalen Behörden kann man sich in etwa so vorstellen wie die Beziehung zwischen einem wohlmeinenden Vater und seinem pubertierenden Nachwuchs. Doppelbauer will die Familie zusammenhalten und organisiert immer wieder gemeinsame Unternehmungen. Aber jedes der Kinder hat eigene Pläne und oft auch überhaupt keine Lust auf das Zusammensein. Das Problem? Die nationalen Eisenbahnnetze sind in den vergangenen knapp 200 Jahren historisch gewachsen, mit jeweils eigenen Regeln und Behörden, die nun nur schwer aus der Welt zu schaffen sind. Die unterschiedlichen Landessprachen sind da nur der Anfang. Hinzu kommen in der EU 4 verschiedene Spurweiten und nationale Eigenheiten, wie 20 unterschiedliche Zugschlusssignale. Die immerhin sind von Doppelbauers Behörde vor einigen Jahren auf nur noch 2 reduziert worden.
Dann die unterschiedlichen Elektrifizierungssysteme, ja, 4 Stück in Europa. Dann, man glaubt es kaum, unterschiedliche Zuglängen und Zuggewichte. Ja, es gibt eine europäische Vorschrift, dass Güterzüge 740 Meter lang sein sollen. Es gibt aber zurzeit keinen einzigen Frachtkorridor in Europa, auf dem man durchgehend 740 Meter Züge fahren kann.
Dabei will auch die EU, dass Züge in Europa viel stärker als bisher genutzt werden. Die Europäische Kommission hat deshalb ambitionierte Ziele ausgegeben. Bis 2030 soll sich der Hochgeschwindigkeitsverkehr auf der Schiene verdoppeln. Der Güterverkehr soll um 50% wachsen. 2021 erklärte die Kommission sogar zum Jahr der Schiene, um den Umstieg auf die Bahn als umweltfreundliches Verkehrsmittel zu fördern. Dafür wollte sie den Connecting Europe Express auf Europareise schicken. Einen Sonderzug als starkes europäisches Symbol für einen gemeinsamen Verkehrsraum auf Schienen.
Kleines Detail am Rande, für diese 27 Länder wurden insgesamt 55 Lokomotiven eingesetzt, weil es natürlich diese Probleme mit Strom, mit Verdieselung, aber auch mit den Signalsystemen gab. Es wollte natürlich jede Bahnverwaltung ihre eigene Lokomotive vor diesem Zug haben.
Doch nicht nur die unterschiedlichen nationalen Eigenarten und Vorschriften machen der Bahn zu schaffen, sondern auch fehlende Investitionen in die Schiene, sagt Alberto Mazzola, Direktor der Community of European Railway and Infrastructure Companies, kurz CER, einer Lobbyorganisation europäischer Eisenbahnverkehrs- und Infrastrukturunternehmen.
Wir haben einen riesigen Investitionsstau, was den Erhalt und den Ausbau der Schieneninfrastruktur angeht. Natürlich wird es einige Jahre dauern, wenn man neue Schienenwege bauen will, aber wenn man nicht anfängt, kommt man nie voran. Im Personenverkehr haben wir in vielen Ländern mittlerweile eine höhere Nachfrage als vor Corona. Und auch im Güterverkehr ist die Nachfrage hoch. Aber uns fehlt einfach die Infrastruktur, um diese Nachfrage zu bedienen.
Deshalb hat Mazzola einen ambitionierten Plan.
Wir denken, dass ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk zwischen allen Hauptstädten der EU und großen europäischen Zentren gebaut werden könnte. Wir rechnen dafür mit Gesamtkosten von etwa 500 Milliarden Euro, gestreckt über 30 Jahre und aufgeteilt auf alle EU-Mitgliedsländer, wird das zu einer realistischen, bezahlbaren Summe. Wenn man dann einen guten Service und schnelle Fahrzeiten anbietet, dazu komfortable Züge und wettbewerbsfähige Preise, dann wird in Zukunft jeder mit der Bahn fahren.
Noch klingt das nach Zukunftsträumereien. Doch bei PolitikerInnen wie Jeanne Barcéon rennt Mazzola mit seinen Forderungen schon heute offene Türen ein. Zusammen mit anderen Stadtoberhäuptern am Oberrhein hat die Straßburger Bürgermeisterin vor einigen Monaten ein Manifest verabschiedet, in dem sie vor allem eins fordert: grenzüberschreitende Zugverbindungen. Häufiger, schneller und besser als heute.
Straßburg ist eine europäische Hauptstadt, Sitz von vielen internationalen Institutionen, ist auch eine starke diplomatische Stadt und deswegen sind die Ansprüche für eine sehr effiziente Mobilität und Zugänglichkeit sehr hoch.
Doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft auch hier eine große Lücke. Ein Beispiel: die Strecke zwischen Straßburg und dem badischen Offenburg. Eine strategische Achse, die das französische TGV-Hochgeschwindigkeitsnetz mit deutschen ICE-Strecken verbindet.
Man muss sehr oft sehr, sehr lange warten. Die Züge sind alt, die sind sehr, sehr voll in der Woche, aber auch am Wochenende. Also es fehlt auf jeden Fall ein effizientes Angebot,
sagt Barcéon. Und selbst das Lösen grenzüberschreitender Nahverkehrstickets wird schon zur Herausforderung.
Ich erlebe das auch ständig, auch als Bürgerin in Straßburg. Wenn ich nach Offenburg fahren will, ich kaufe online ein Ticket, kann es nicht drücken lassen für Offenburg. Die Tarife sind anders. Also das ist wirklich total unübersichtlich und manchmal auch sehr teuer oder mit sehr vielen Preisunterschieden.
Doch auf ein gemeinsames Ticketsystem konnten sich die nationalen Bahngesellschaften bisher nicht einigen. Schließlich verdienen die Unternehmen am Fahrkartenverkauf und wollen diese Gewinne nur ungern mit anderen teilen. Wenn es um die technischen Voraussetzungen für einen besseren, grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr geht, dann setzen Verkehrsexperten große Hoffnungen in die Einführung des Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems ERMTS. Es soll auch die unterschiedlichen Zugsicherungssysteme zu einem einheitlichen Standard zusammenführen, dem European Train Control System, kurz ETCS. Bisher arbeiten die nationalen Sicherungssysteme mit Signalanlagen. Mit dem vereinheitlichten Zugsicherungssystem würden diese nur noch virtuell existieren. Das System kontrolliert außerdem die zulässige Geschwindigkeit der Züge. Damit könnten auch die Sicherheitsabstände zwischen den einzelnen Bahnen verringert werden, sodass das Netz besser ausgelastet werden kann. Beschlossen wurde das System schon vor über 20 Jahren. Doch zunächst führte es zu noch größerem Durcheinander, sagt Josef Doppelbauer von der Europäischen Eisenbahnagentur.
Man hat dann ein wahnsinnig komplexes System geschaffen und es gab dann die Entwicklung von ungefähr 50 verschiedenen Dialekten dieses Systems. Dialekte, die aber nicht miteinander kompatibel sind.
Doch vor 10 Jahren wurde seiner Behörde von der Europäischen Kommission die Aufgabe übertragen, die Einführung des gemeinsamen Eisenbahnverkehrsleitsystems in den EU-Mitgliedstaaten umzusetzen.
Wir sind allerdings jetzt erst auf dem Schritt, um von dem Wildwuchs wieder auf ein einheitliches System zu kommen. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, aber wie immer in der Bahn dauern diese Prozesse relativ lange.
Bis dahin gelten national unterschiedliche Regeln und Prüfungen für die Zugsysteme. Auch der tschechische Lokführer Jiří Rubín, unterwegs mit Güterzug Nummer 44399 von Hamburg nach Jetschin, kennt das neue Eisenbahnverkehrsleitsystem und die Zugsicherung ETCS.
Ich muss Schulung und Prüfung Tschechei und das gleiche in Deutschland. Tschechische Prüfung gilt nicht in Deutschland und deutsche Prüfung gilt nicht in Tschechei. Auf ETCS, auf International Zugsicherung, selbe System.
Zwei unterschiedliche nationale Prüfungen für ein und dasselbe Sicherungssystem. So sieht die europäische Harmonisierung des Schienenverkehrs im Jahr 2023 aus. Denn sowohl die Technik als auch die Betriebsvorschriften können nach wie vor von Land zu Land unterschiedlich sein. Rubin schüttelt den Kopf und wendet sich wieder dem Streckenverlauf zu. Die Sonne ist längst aufgegangen. Mit seinem Güterzug hat er Dresden schon hinter sich gelassen und ist ins Elbtal eingefahren.
Das ist perfekt. Es läuft perfekt. Aber andere Tage nicht. Ja. Oh.
Denn die wichtige Bahnstrecke zum einzigen elektrifizierten Bahngrenzübergang zwischen Deutschland und Tschechien wird gerade modernisiert. Während der Bauarbeiten war die Strecke zwischenzeitlich nur eingleisig zu befahren, dann sogar ganz gesperrt. Kein Einzelfall bei innereuropäischen Bahngrenzübergängen, von denen viele erneuert und elektrifiziert werden müssen. Dann ist Jiří Rubín endlich am Jetschiner Hauptbahnhof angekommen. Kurz hinter der deutsch-tschechischen Grenze übergibt er an seinen tschechischen Kollegen und macht Feierabend. Bei so viel Investitionsstau, maroden Strecken und nationalen Alleingängen, kann ein grenzenloser europäischer Schienenverkehr da überhaupt mehr sein als eine schöne Vision? Ja, findet Europas oberster Eisenbahner Josef Doppelbauer.
Dieser Weg ist mühsam und dieser Weg dauert lange, aber ich hoffe doch, dass es nicht 50 Jahre dauert, sondern dass man da vielleicht in 15 oder 20 Jahren ein ganz großes Stück nach vorne gekommen ist.
Das klingt nach Zuversicht. Momentan dürfte es allerdings kaum mehr sein als ein frommer Wunsch.
Der europäische Zugverkehr, leider immer noch ein ziemlicher Flickenteppich. Und die Hoffnungen, dass sich hier bald etwas ändert, die sollte man wohl lieber nicht zu hoch hängen. Und trotzdem, ohne Menschen wie den eben erwähnten Josef Doppelbauer, die beharrlich daran arbeiten, im internationalen Schienenverkehr mehr Fortschritte zu erzielen, da würde sich vermutlich gar nichts tun. Dass hier Durchhaltevermögen durchaus gefragt ist, das weiß auch die Europaabgeordnete Anna Deparnay-Grunenberg. Sie sitzt für die Grünen im Europaparlament, hat das Schwerpunktthema Mobilität und ist außerdem Vizepräsidentin des Rail Forum Europe, das sich die Vernetzung aller wichtigen Player im europäischen Bahnsektor auf die Fahnen geschrieben hat. Hallo Frau Deparnay-Grunenberg.
Ja, ich grüße Sie.
Die Situation im internationalen Schienenverkehr in Europa, die sieht ja jetzt nicht so rosig aus. Würden Sie sagen, hier hat es in den letzten Jahrzehnten schlicht und einfach an Ambitionen gemangelt?
Ja, eindeutig hat man das nicht die ganze Zeit seit 1957 hoch priorisiert. Es ist aber schon einiges passiert, muss man sagen. Es sind Direktverbindungen, zum Beispiel Stuttgart, München, Frankfurt bis Paris oder Köln, Frankfurt, Brüssel. Tatsächlich sind einige hinzugekommen. Nur wir sehen, die Anpassung der technischen Standards ist dennoch recht national erfolgt in den letzten Jahrzehnten. Sprich, jede Bahngesellschaft hat geguckt, wie schaffe ich das neue System kompatibel zu machen mit dem alten, damit ich keinen Reibungsverlust hat. Und es haben wenige Regierungen in Europa wirklich sich auf den Weg gemacht, zugleich noch die Anpassungen an den Nachbarstaaten vorzunehmen. Und deswegen haben wir nach wie vor einen Flickenteppich an verschiedenen Technologien und Standards, den wir versuchen jetzt von der EU-Seite zu beheben.
Aber warum hat man das nicht schon viel länger von europäischer Seite versucht zu beheben? Also in anderen Bereichen, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Landwirtschaft guckt, da ist das ja durchaus gelungen, gemeinsame Standards zu entwickeln und die auch durchzusetzen. Warum nicht bei der Bahn?
Ich denke, bei dem Verkehr haben wir halt die Konkurrenz von verschiedenen Systemen. Wir haben das System Straße, wir haben das System Flugverkehr, wir haben sogar die Binnenschifffahrt und wir haben die Bahn. Und je nachdem, welche Regierungen dran waren in den europäischen Ländern, haben sich die Regierungen vielleicht eben andere Prioritäten gesetzt. Und es war nie oberste Priorität aller Länder zugleich das Thema Bahnnetz, was ja historisch auch, man kann die Geschichte bis ins Militärische zurückführen, auch ursprünglich ein Konkurrenzsystem der verschiedenen Länder waren, war nie eine oberste Priorität, die sehr teuren Infrastrukturen und technischen Standards anzupassen. Man hat eine Zeit lang geglaubt, in den 80er Jahren das Thema Fliegen würde ja die Bahn letztendlich überfällig machen im Fernverkehr. Man hat für den Güterverkehr auch sehr, sehr viel auf die Straße und den Laster gesetzt. Und jetzt mit dem Thema Klimawandel sieht man, man hat da ganz, ganz viele Hausaufgaben verschlafen. Man hat nicht genug investiert. Deutschland ganz vorne dran, mitten in Europa, auch mit Riesenproblemen in der Infrastruktur. Und jetzt gibt es quasi sehr, sehr viel nachzuholen, wenn man dieses System fit für die Zukunft machen will.
Wenn man jetzt mal so eine Außenperspektive einnimmt, zum Beispiel die chinesische Perspektive, da wirkt das ja so ein bisschen lächerlich, wenn man auf Europa da schaut. In China wurden in sehr kurzer Zeit wichtige Städte mit Hochgeschwindigkeitszügen verbunden, die zum Teil bis zu 600 Stundenkilometer durch die Lande rasen, muss man fast sagen. Warum gibt es denn das nicht in viel größerem Stil auch in Europa oder warum setzt man sich das nicht eigentlich zum Ziel? Ich habe lustigerweise so eine Dokumentation gefunden aus dem Jahr 1963, wo dieser Trans-Europa-Express gefeiert wird. Und irgendwie fragt man sich ja, was ist daraus geworden?
Ja, also man kann sicherlich China nicht mit Europa vergleichen. Erstens natürlich, die demokratischen Strukturen sind nicht die gleichen. Vielleicht ist es da viel, viel einfacher, im großen Stil riesige Strecken durch die Lande zu bauen. Wir haben es hier in Europa mit sehr komplexen Systemen, die historisch gewachsen sind, auch einer sehr, sehr dichten Bevölkerung und noch dazu, Gott sei Dank möchte ich sagen, Bevölkerung, die auch noch partizipieren im politischen Diskurs und solche, mal sagen, Pläne vom Reißbrett aus nicht unbedingt akzeptieren würden. Und wir müssen jetzt quasi schauen mit dem, was wir haben. Und wir haben auch noch dazu verschiedene Länder, die verschiedene Prioritäten gesetzt haben. Frankreich hat ganz eindeutig die Hochgeschwindigkeitsstrecken priorisiert. Dafür muss immer nachts dort sehr viel repariert werden. Und so können weniger Güter oder Nachtzüge in Frankreich fahren, leider. Und in Frankreich gibt es auch viel weniger Möglichkeiten, ein echtes Netz bis in die Region. Das wiederum in Deutschland, das Netz ist in den Regionen für den Regionalverkehr viel, viel resilienter und viel besser für die Menschen. Dafür haben wir mit dem Fernverkehr etwas mehr Probleme. Und das sind jetzt nur zwei Länder von 27. Und wenn wir natürlich jetzt ganz Europa sehen, merken wir, die Länder haben ihre unterschiedlichen Prioritäten, auch in der Infrastrukturgesetz, auch im Betrieb. Und das jetzt wieder zusammenwachsen zu lassen, ist eine viel komplexere Aufgabe als auf einer grünen Wiese oder ein Reißbrett etwas neu konzipieren, was wir heute wahrscheinlich ganz anders machen würden.
Auf der anderen Seite besteht diese Aufgabe ja nun auch schon eine ganze Weile. Also ich habe es eben schon gesagt, in den europäischen Verträgen dazu der Wirtschaftsgemeinschaft 1957 war das schon anvisiert, ist jetzt schon eine ganze Menge Zeit vergangen. Das hat verschiedene Gründe, warum sich das nicht schneller bewegt hatte. Die haben Sie gerade schon erklärt. Aber was müsste denn jetzt passieren, damit das mal beschleunigt wird? Ich finde das immer etwas verwirrend, wenn man so auf diese Zeithorizonte guckt. Also zum Beispiel gibt es jetzt, soll es endlich Ende 2024 eine Strecke, eine schnelle Verbindung zwischen Paris und Berlin geben. Bei anderen internationalen Verbindungen, da sind wir dann schon in der Planung in den 2030er Jahren. Das ist ja jetzt nicht so beeindruckend von so einem zeitlichen Rahmen. Dann wird auch oft eingeworfen, das rechnet sich nicht wirtschaftlich. Diese Hochgeschwindigkeitsstrecken, wichtiger sind andere Verbindungen. Aber ich denke doch, die Symbolkraft, die davon ausgeht, die ist doch enorm. So ein Europa, dass die Länder schnell mit der Bahn verbinden, das hätte ja auch durchaus eine Strahlkraft. Wird das auch unterschätzt, welche symbolische Wirkung so etwas auch haben kann?
Ich glaube, heute wird es von niemand mehr unterschätzt. Aber wir müssen sehen, über Jahrzehnte in Deutschland und auch woanders ist einfach viel zu wenig in die Schiene an Investitionen und Instandhaltung geflossen. Wir kommen jetzt erst in Deutschland zum ersten Mal dran, dass wir ungefähr ähnliche Summen für die Straße als für die Schiene investieren. Und ich bin nach wie vor noch nicht in einer Zeit, wo ich viel mehr in die Schiene investiere als in die Straße. Also wir kommen ganz langsam politisch erst überhaupt dran, dass wir Mehrheiten bilden können, die tatsächlich das System Schiene nach vorne stellen wollen. Dass man der Jugend auch klimafreundlich Nachtzüge von Lissabon nach Polen zum Beispiel anbieten könnte, das ist genau das, was wir wollen. Nur dafür brauchen wir die Mitgliedstaaten, also der EU-Rat, der quasi auch sagt, wir geben auch ein Stück vom Kuchen her und unsere Investitionen gezielt in mehr grenzüberschreitenden Verbindungen, zum Beispiel wie zwischen Freiburg und Colmar, sehen wir seit Jahrzehnten, ist es sehr schwierig, dort die Brücke wieder aufzubauen. Und das muss quasi Hand in Hand, nicht nur Europa kann das regeln, sondern die Mitgliedstaaten müssen das auch höher priorisieren. Und es gibt jede Menge, was wir da tun können. Wir können natürlich mehr Mittel einsetzen. Wir können auch die transeuropäischen Korridore priorisieren. Wir können die Genehmigungsbehörden besser ausstatten finanziell. Und noch viel mehr, was wir auch machen könnten für den Güterverkehr. Also letztendlich ist es mehr der politische Wille, der übergeordnet fehlt, als dass wir nicht die Rezepte hätten.
Aus Ihrer Perspektive jetzt als Europapolitikerin, also wo bewegt sich denn da gerade tatsächlich was?
Also es bewegt sich was, dass wir bei der Digitalisierung, die Systeme heißen ETCS oder ERTMS, dass wir tatsächlich in dem neuen Regelwerk, was jetzt im Herbst besprochen wird, wir haben eine sehr gute Parlamentsposition. Der Rat, also die EU-Mitgliedstaaten, scheinen auch da einiges machen zu wollen, dass wir uns verpflichten, eben in den nächsten Jahren, zumindest was die Digitalisierung angeht und an dadurch auch die Ausnutzung der Schiene, weil wenn die Züge digitalisiert sind, können wir mit dem gleichen Infrastruktur quasi mehr Züge fahren lassen, dass wir da wirklich gute Schritte voran machen. Und wir brauchen auch mehr grenzüberschreitende Projekte. Und da ist es auch mehr eine Mediationsaufgabe zwischen Ländern wieder wie Frankreich und Deutschland, die zum Beispiel komplett anders organisiert sind. In dem einen Land spielt die Musik in Paris und in dem anderen Land zum Beispiel in Baden-Württemberg. Und da sind nicht die gleichen Ebenen und die müssen miteinander doch gut kooperieren. Da kann die EU tatsächlich helfen. Also da werden wir tatsächlich in den nächsten Jahrzehnten eine viel, viel bessere europäische Kooperation erleben. Nur die Mitgliedstaaten, und wir sehen die Diskussion in Deutschland, sind nicht wirklich bereit, viel, viel mehr in die Schiene zu investieren als in die anderen Verkehrsträger. Und wenn man alles zugleich immer priorisiert, priorisiert man ja zum Schluss eigentlich gar nichts.
Was macht Ihnen denn als Europapolitikerin, wenn wir jetzt schon über diese ganzen Hürden und Probleme gesprochen haben, die es strukturell, aber auch zwischen einzelnen Staaten da gibt, was macht Ihnen denn in Ihrer Arbeit Hoffnung? Also welche Visionen haben Sie?
Also ich habe auf jeden Fall die Vision eines paneuropäischen Bahnnetz, und was mir Hoffnung macht, ist tatsächlich, dass wir sehen, dass sehr, sehr viel mehr Nachtzugverbindungen wieder entstanden sind in den letzten Jahren. Das heißt, auch die Nachfrage ist da und das Angebot kommt. Und was sehr wichtig ist, ist, dass wir immer breiter eine Mehrheit hören, die sich multimodale Tickets tatsächlich wünschen und vor allem grenzüberschreitende Tickets, die eben in einer Plattform, in einer einheitlichen Plattform zu finden wären. Ich sehe selbst, wie schwierig das ist, wenn ich einfach nur nach Polen oder vielleicht sogar bis nach Bulgarien mit dem Zug fahren will. Ich muss quasi alle Bahnunternehmen kennen und die verschiedenen Buchungsplattformen dort mich durchwühlen. Und so kann es natürlich nicht sein. Wir wollen, ähnlich wie es in dem Flugbereich, jetzt ohne bekannte Plattformen zu nennen, wir wollen genau das auch für die Bahn. Eine Plattform, die uns alle Angebote zeigt, weil wenn wir in einem liberalisierten Markt sind, kann der Kunde nur agieren, wenn er alle Informationen hat, alle Angebote, alle Verbindungen. Und da bringt jetzt auch die EU-Kommission tatsächlich zu diesen Buchungsplattformen zusammen mit den Fahrgastrechten nochmal ein neues Gesetzesvorschlag im Herbst auf den Tisch. Und da muss ich sagen, das motiviert mich sehr, weil ich denke natürlich, an der Infrastruktur müssen wir langfristig arbeiten und da arbeite ich dran, zusammen mit den Mitgliedstaaten und den Bahnunternehmen. Aber an der Tatsache, dass die Bahnunternehmen alle ihre Daten herausrücken sollten und dass der Kunde sie einfach einsehen kann, das können wir viel schneller machen und das wäre schon mal ein richtig guter erster Schritt.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Deparnay-Grunenberg. Und ich wünsche natürlich weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Ja, vielen Dank.
Und damit endet diese Weltzeit heute. Aber die EU und ihre Rolle in der Welt, die bleibt uns in dieser Woche als Thema erhalten. Nachdem wir uns gestern mit den gemeinsamen Werten beschäftigt haben, blickt Margarete Wohlan hier dann morgen im Podcast auf Exit-Strategien der einzelnen Nationalstaaten. Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen in Form von Rezensionen oder auch Sternchen im Podcatcher Ihrer Wahl. Natürlich auch, wenn Sie wieder reinhören. Ich bin Katja Bigalke. Danke für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.